Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Auch Tempel der Kultur bröckeln irgendwann und dann muss saniert oder neu gebaut werden. In Frankfurt geht's bei der Entscheidungsfindung gerade hoch her. Darüber berichten wir heute. Außerdem über Wes Andersons neuen Film Asteroid City mit Staraufgebot und über eine Inszenierung von Steven Soderbergh in New York, die sich mit den Ängsten der Gegenwart beschäftigt. Dann gibt's noch eine Künstlerfreundschaft der 20er Jahre im Programm, August Macke und Hans Thur, zu sehen im August Macke Haus in Bonn. Kulturbauten sorgen in vielen Städten für Unruhe derzeit. Soll man sanieren, neu bauen? Was wird das kosten? Und wie werden Entscheidungsfindung und die konkrete Planung dann gemanagt? Die Elbphilharmonie, Schauspiel, Oper und Museen in Köln, der Gasttag in München, die Oper in Stuttgart, das Museum der Moderne in Berlin. Heute will der Rat in Düsseldorf eine erste Entscheidung zum Standort der neuen Oper treffen. Die Liste, die ließe sich verlängern und sie umfasst natürlich auch Frankfurt. Da wird lange schon gerungen um die Häuser von Oper und Schauspiel. Da gibt's Planungen und Gegenplanungen, die Idee eines Abrisses und vehementen Einsatz für das Baudenkmal und vor allem wenig Einigkeit und das seit einem Jahrzehnt. Kulturdezernentin Ina Hartwig plant nun mit dem Neubau der Oper am bisherigen Platz des Schauspiels, also direkt neben dem Altbau der Oper, und das Schauspiel soll dann in den nahen Park Wallanlage ziehen. Das wird aber gar nicht gehen, sagen Kritiker. Noch ist nichts entschieden, aber der neue Oberbürgermeister Mike Josef, der will bis zur Sommerpause im Juli eine Entscheidung. Ludger Fittgau ist unser Hessen-Korrespondent. Fangen wir mal an, Herr Fittgau, mit dem aktuellen Plan. Woran liegt's denn, dass die Lösung der Dezernentin gar nicht funktionieren könnte?
Ja, das gibt verschiedene Kritiker und Kritikerinnen. Es sind nicht nur Umweltschützer, es ist eine Grünanlage, die Wallanlagen, historisch geschützt eigentlich. Das ist die ehemalige Stadtmauer rund um die Innenstadt. Das ist ein Grüngebiet, auch wichtig für die Luft, für den Luftzug in der Stadt. Das ist ein Argument, aber auch der Denkmalrat des Landes lehnt das ab, weil er sagt, das ist auch eine gewachsene städtebauliche Raumstruktur. Das ist historisch gewachsen, das kann man nicht zerschneiden. Also es gibt viele sozusagen inhaltliche Argumente dagegen und trotzdem hat Ina Hartwig von der SPD, die Kulturdezernentin, diese Variante in der letzten Zeit bevorzugt.
Also man wird möglicherweise nicht diese Verschiebung machen, Oper an den Standort des Schauspiels und das Schauspiel dann in die Wallanlagen, aber am jetzigen Standort wird man wahrscheinlich auch nicht bauen, schon allein deswegen, weil die bestehenden Häuser ja noch gebraucht werden, bis es überhaupt neue gibt. Also was für Möglichkeiten gibt es denn dann noch?
Ja, es wurde schon auch über einen Interimsbau nachgedacht, der allerdings dann sehr teuer würde. Man rechnet eh schon mit 1,3 Milliarden Kosten für den gesamten Neubaubereich. Das ist natürlich wirklich viel Geld, gerade jetzt nach der Pandemie. Die Städte sind eigentlich zum Sparen gezwungen. Die jetzt aktuell nochmal stark diskutierte Variante ist die der sogenannten Kulturmeile. Die hatte Ina Hartwig auch eigentlich bevorzugt. Das ist sozusagen die Idee, vom Main aus über das jüdische Museum den jetzigen Standort der beiden Bühnen dort die Oper zu platzieren, dann weiter durch die Grünanlage Richtung Alte Oper zu gehen. Und da liegt das English Theatre auf der einen Seite und auf der anderen Seite sollte ein Grundstück bebaut werden. Das ist bisher noch zu teuer. Das gehört der Landesbank Helaba. Aber da wird jetzt gefordert, dass man eben mit dem Land, auch der Ministerpräsident Boris Rhein kommt aus Frankfurt, mit dem Land nochmal neu verhandelt, um möglicherweise da dann das Schauspiel zu platzieren.
Wenn ich die Presse richtig lese, dann macht das jetzt gerade der neue Oberbürgermeister Mike Josef an seiner Kulturdezernentin vorbei.
Ja, ich glaube nicht, dass die aneinander vorbei arbeiten. Die sind schon eng auch in der Partei bei, sind SPD-Politikerinnen und Politiker verbunden. Aber es gibt Druck, der sozusagen auch aus anderen Bereichen kommt, aus der Stadtgesellschaft. Und im Grunde wird der Kulturdezernentin vorgeworfen, bisher hat sie nicht wirklich ernsthaft mit dem Land verhandelt. Da ist natürlich die CDU wäre wichtig, der Ministerpräsident, auch die Grünen, die für die Kultur zuständig sind im Land. Das klappt offenbar bisher noch nicht so richtig, sagen Kritikerinnen und Kritiker von Ina Hartwig.
Ein Problem kommt noch dazu. Sie haben das English Theatre gerade erwähnt, das größte englischsprachige Theater auf dem europäischen Kontinent. Auch dessen Existenz ist gefährdet. Warum?
Weil es einen Wechsel des Besitzes gegeben hat. Das ist eben ein Bankenhochhaus, in dem das Theater auch integriert ist, auch ganz in der Nähe der beiden städtischen Bühnen. Und da ist es eben so, dass 1999 eigentlich festgelegt worden ist in einem städtebaulichen Vertrag, dass eben unten im Sockel dieses Hochhauses Kulturnutzung stattfinden soll. Davon ist das Theater ausgegangen, davon geht auch die Stadt aus, dass das stattfindet. Aber jetzt hat eben eigentlich die Commerzbank dieses Gebäude verkauft an einen Investor, Investor in Singapur und für viel Geld. Und dieser Investor weigert sich bisher wirklich zu verhandeln und sozusagen das Theater drin zu lassen. Auch da wendet man sich jetzt an den Ministerpräsidenten Boris Rhein. Die Grünen haben das gemacht im Land Hessen, weil sie sagen, es muss jetzt auf hoher Ebene verhandelt werden. Ist ja absurd, man will Kultur in die Städte holen. Nach Corona will man ja die Städte beleben, die sowieso Probleme haben, auch wirtschaftlich, also mit Kaufhäusern und so weiter. Und es wäre ja absurd, wenn man sozusagen jetzt durch so einen Investor im Grunde die Kultur und das Theater funktioniert. Es ist das größte Theater auf dem, englischsprachige Theater auf dem Kontinent mit 65.000 Besuchern jährlich, im letzten Jahr auch noch wieder. Also das wäre schon wichtig, dieses Theater zu halten. Da wollen jetzt alle was für tun. Aber bisher weigert sich der Investor.
Nochmal ganz kurz zurück zu Oper und Schauspiel in Frankfurt. Marc Josef, der Oberbürgermeister, hat gesagt, bis Mitte Juli will er eine Entscheidung haben. Bis zur Sommerpause wird das klappen? Was meinen Sie?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Es müsste dann jetzt wirklich jemand von der Landesebene massiv sich kümmern. Die Hillerbar ist ja eine Landesbank. Also wenn der Ministerpräsident sich einschaltet, könnte es klappen. Aber bisher, bei der bisherigen Diskussion, habe ich da Zweifel.
Ludger Fittkau über den langjährigen Streit um die Gebäude der städtischen Frankfurter Theater, der in eine neue Phase getreten ist. Vielen Dank dafür. Wes Anderson ist ein Regisseur, dessen Filme nicht von dieser Welt zu sein scheinen. Sie haben eine ganz eigene Welt in merkwürdigen Farben oft und mit seltsamen Charakteren. Und die werden meist allesamt dargestellt durch große Stars. Im aktuellen Film Asteroid City sind Scarlett Johansson dabei und Tom Hanks, Jason Schwartzman, Jeff Goldblum und wieder mal Bill Murray. Und das sind nur einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus, die hat Asteroid City schon gesehen, der in einem, wie der Titel schon sagt, ziemlich schrägen Ort in der Wüste spielt, in Asteroid City eben, wo einst ein fremder Himmelskörper einschlug und einen Krater hinterließ. Dann passierte offenbar lange Zeit nichts, aber jetzt wieder. Frau Nicodemus, was passiert denn da jetzt?
Ja, jede Menge kann man sagen, weil in dem Krater, in dem ein Asteroid eingeschlagen hat, vor 3000 Jahren übrigens, da findet ein Kongress junger Astronomen statt. Mitte der 50er Jahre ist das. Man muss sich das wie so eine Art exzentrisches Jugendforscht vorstellen. Also Kinder und Jugendliche stellen selbst gebastelte und erfundene astronomische Instrumente vor. Und die Erwachsenen, die es in die Wüste gefahren haben, die wirken eher verloren und ziellos und vertreiben sich die Zeit so mit Flirten und Rumstehen. Also auch hier sind es bei Wes Anderson wieder die Kinder, die die Erwachsenen erlösen. Und das einzige Action-Event ist ein UFO, das während des Kongresses über den Krater aufkreuzt, ein Leiterchen wird ausgefahren und ein kulleräugiges Alien klettert raus und verschwindet wieder. Und das alles in diesem verlangsamten Wes Anderson-Beat.
Das sind ganz eigene Welten, habe ich gesagt, bei Wes Anderson. Wie sieht denn die von Asteroid City aus?
Ja, es gibt da in der Wüste eine Tankstelle, ein Motel und ein Diner-Restaurant mit ungefähr 12 Plätzen. Und das war es eigentlich schon. Und ja, es herrschen in dieser Wüste Pastelltöne vor, aus deren Hintergrund der knallrote Lippenstift wirklich von Scarlett Johansson krass herausknallt. Und Anderson hat ja eine wirklich liebevolle, so einen liebevollen fetischistischen Umgang mit seiner Ausstattung, seinen Requisiten. Und da sind die Gegenstände der 50er Jahre natürlich so ein gefundenes Fressen. Also 50s Sonnenbrillen, 50s Karossen, 50s Frisuren. Und ich glaube, nur Wes Anderson kann eine Frau durch die Art und Weise charakterisieren, wie sie ein Martini-Glas hält. Und Jason Schwartzman zum Beispiel spielt einen frisch verwitweten Autor. Der trägt um seinen Hals immer so eine analoge Kamera, so eine altmodische. Und allein durch dieses linkische Auftreten wird diese emotionale Unreife dieser Figur deutlich. Also wie gesagt, alle Erwachsenen sind in dem Film so ein bisschen verloren.
Gibt es denn eigentlich auch ein Thema? Also verhandelt Wes Anderson irgendetwas mit diesem großen Star-Aufgebot?
Also Wes Anderson hat ja seine gebauten Welten immer wieder in anderen Kulturkreisen gefunden. In Isle of Dogs, in Japan, in Grand Budapest Hotel, in Europa zwischen den Weltkriegen und auch zuletzt in French Dispatch in Frankreich. Und jetzt ist er ja wieder in den USA gelandet, den USA der 50er, denen ja so eine gewisse Unschuld innewohnt. Und ja, das Land hat einen Krieg gewonnen, es muss sich neu sortieren. In welche Richtung geht's? Und ganz klar, die Wüste ist eine Asteroid City, die enthält bereits die heutige amerikanische Gesellschaft. Also das Militär, das reagiert dumpf und aggressiv auf die vermeintliche Bedrohung durch das Alien. Milizartige Waffenfanatiker feuern auf Alien-Attrappen, fühlen sich bedroht. Also die Paranoia ist schon da. Und am Horizont explodiert auch mal, geht so eine Atombombe fast unbemerkt in die Luft. Also dieser Film feiert die Ästhetik der 50er und er sagt dabei, schade eigentlich, dass wir so geworden sind, wie wir sind.
Nochmal zu den Stars. Sieht man entsprechend hochklassiges Schauspiel?
Also ich meine, die große Kunst von Wes Anderson, Schauspielern und Schauspielerinnen, die besteht ja darin, nicht zu spielen, also mit größtmöglicher, kann man sagen, Introvertiertheit und Regungslosigkeit, ein größtmögliches Maß an Facetten auszudrücken. Und das machen alle Mitwirkenden in diesem Film wirklich fantastisch. Aber am fantastischsten, das muss man wirklich sagen, ist Scarlett Johansson. Weil ihre Figur ist eben eine Schauspielerin, die in ihrem Hotelzimmer Szenen probt, Monologe, Halbnacktszenen, einen Suizid in der Badewanne. Und Jason Schwartzmans Witwer, der wird dabei zu ihrem Publikum, der betrachtet sie einvernehmlich durch sein Hotelzimmer, durch den Fensterrahmen. Und wie es Scarlett Johansson gelingt, aus dieser abgebrühten Schauspielerinnenfigur ein anrührendes, unsicheres, liebesbedürftiges Wesen zu zaubern, das ist so groß. Und allein dafür sollte man sich Asteroid City anschauen.
Asteroid City von Wes Anderson, neu im Kino. Vielen Dank, Katja Nicodemus. Andersons Kollege Steven Soderbergh, der Regisseur zum Beispiel der Oceans-Reihe von Filmen wie Erin Brockovich oder Traffic, inszeniert in New York gerade Theater. Ein Stück der Drehbuchautorin Emma Shoncheng. Ihr Theaterstück über eine Selbsthilfegruppe traumatisierter Menschen in einem buddhistischen Zentrum in New York fand Steven Soderbergh so gut, dass er es selbst auf die Bühne bringen wollte. Das Stück heißt The Fears und es geht um aktuelle und zentrale Fragen der Gegenwart, also etwa, wie wir mit Ängsten umgehen, ob Verzeihung eigentlich möglich ist, auch zwischen gesellschaftlichen Gruppen, und wie das Vakuum, das bleibt, wenn Religion weniger wichtig wird, gefüllt werden kann. Andreas Roberts hat The Fears für uns gesehen.
Wenn du in New York meditieren kannst, dann kannst du es überall, frei nach Sinatra formuliert. Die Assoziation liegt nahe, wenn 7 Frauen und Männer, die sich allwöchentlich in einem buddhistischen Zentrum in Downtown Manhattan treffen, still werden und sich auf ihre innere Mitte zu konzentrieren versuchen, während Sirenen heulen oder streitende Menschen auf der Straße und quietschende Aufzugstüren im Gang nebenan zu hören sind. Die Wände in New Yorker Gebäuden sind dünn. Hier treffen sich Menschen, die eines gemeinsam haben, ein schwer belastendes Trauma. Alle sind von Therapien enttäuscht und hoffen, dass in Menschlichkeit, Mitgefühl und Vergebung der Weg zur Heilung liegt. Thea ist neu, und so erklären ihr die Mitglieder nach und nach die seltsamen Regeln und Codewörter, nach denen die Sitzungen ablaufen. Über die Traumata selbst wird nicht geredet. Man entschuldigt sich nie für, was man sagt, und wenn die Emotionen einen wegzuschwemmen drohen, wird man aufgefordert, einen Baum zu pflanzen. Was bedeutet, man atmet tief durch und erdet sich. Oder man schreibt auf, vor was man alles in diesem Moment Angst hat, halt nur nicht die ganz große. Dramatikerin Emma Shoncheng scheint sehr genau zu wissen, worüber sie schreibt, denn der feine Humor, der das ganze Stück durchzieht, hat viel mit der Sprache und dem Verhalten der Figuren zu tun. Zum Beispiel, wenn Leiterin Maya jedes Mal, wenn jemand etwas sagt, die Hände auf ihr Herz legt und verständnisvoll »Mmm« sagt. Oder wenn das esoterische Vokabular mit den dazugehörigen Plattitüden herrlich selbstironisch benutzt wird. Thea ist nicht überzeugt, ob es Heilung überhaupt geben kann. Sie hat beide Eltern beim Flugzeugabsturz über Lockerbie verloren und ist zu der Überzeugung gelangt, Gewalt und in Folge davon traumatisierte Menschen gehören unweigerlich zur menschlichen Zivilisation. Und sie weiß das durch Beispiele aus der Geschichte zu belegen, vom brutalen Eroberungswahn eines Alexander des Großen bis hin zum Terroranschlag, der zum Tode ihrer Eltern führte. Rosa ist Mutter und leidet unter Panikattacken, die sie jedes Mal zu überwältigen drohen, wenn es um physische Nähe geht oder das Wort Keller benutzt wird. Die selbstmordgefährdete Katie, die jüngste im Kreis, gehört einem religiösen Kult an, der sich Kinder des Todes nennt, und man ist regelrecht dankbar, dass man nie so genau herausfindet, was ihr zugestoßen ist. Der schwule Mark, der von einem Priester missbraucht wurde, kann das religiöse Gesäusel seiner anonymen Alkoholikergruppe nicht mehr ertragen, und Susanne bringt immer Ingwerplätzchen und Cashewnüsse aus dem Himalaya mit und findet, alle anderen nehmen das Setting nicht ernst genug. Als Mia, die die Leitung der Gruppe vom Gründer des Zentrums übernommen hat, plötzlich ihr eigenes Trauma erinnert, der Guru hatte sie vergewaltigt, droht die ganze Gruppe auseinanderzubrechen. Können wir denen, die uns verletzen, wirklich verzeihen? Kann eine Leere bestehen, wenn die, die sie verbreiten, unser Vertrauen so schrecklich missbrauchen? Aber das Vergeben können ist für viele eine unmögliche Übung. Äußerst widerwillig zitiert Maya am Ende ihren Guru in der Hoffnung, dass die Wahrheit unabhängig von dem sei, der sie ausgesprochen hat. Wenn es schwerfällt, jemanden zu verzeihen, mag es helfen, sich die Person als kleines Kind vorzustellen, dessen Leiden unser Mitgefühl verdient. Dieser Moment macht das Drama weit über seinen Kontext hinaus relevant, denn das Vertrauen in religiöse Institutionen und den gesellschaftlichen Konsens ist besonders in den USA erschüttert. So bleibt es der Einzelnen und dem Einzelnen überlassen, einen Weg gegen die Angst und die Wut zu finden. So liest man auch auf einer Wandtafel außerhalb des Theaterraums, an der die Zuschauer persönliche Ängste aufschreiben können, wie viele von ihnen vor allem Angst vor der politischen Zukunft ihres Landes haben. The Fears wirft aber auch einen kritischen Blick auf die digitale Selbsthilfeindustrie, die besonders in der Pandemie gewachsen ist. Denn, so scheint es die Dramatikerin zu suggerieren, nichts ersetzt das Heilungspotenzial menschlicher Kommunikation, und sei sie auch noch so verquer. Man darf auf weitere Stücke von Emma Schoncheng gespannt sein.
Steven Soderberghs Inszenierung von Emma Schoncheng's The Fears in New York. Ziemlich beste Freunde, so heißt eine sehr populäre französische Tragikomödie aus dem Jahr 2011. Und so heißt eine aktuelle Ausstellung im August-Macke-Haus in Bonn. Die Freunde sind da, August Macke und Hans Thur. Die waren offenbar, so kann man nachlesen, Nachbarskinder und später Künstlerfreunde. Christiane Vielhaber war im August-Macke-Haus, dessen Namensgeber bekannt ist als einer der bedeutendsten Expressionisten. Und Hans Thur, Frau Vielhaber, wer ist Hans Thur?
Ja, Sie haben es schon richtig gesagt. Er war ein Jugendfreund. Er hat ein Jahr nach ihm die Düsseldorfer Akademie besucht. Und dann hat August Macke ihm noch gesagt, geh da nicht hin, das zerbröselt dir die Leber. Und das war wahrscheinlich mit dem Alkohol gemeint. Aber lernen kannst du da auch nichts. Es ist das Traurige, dass man Hans Thur eigentlich wirklich nur im Beipack kriegt mit August Macke. Weil August Macke, der so früh, der ist 1914 gefallen in den ersten Kriegswochen. Da ist so ein kleines Werk und Thur hat bis 45 gelebt, hat ein größeres Werk, aber er ist irgendwie immer im Schlepptau. Und was jetzt diese Ausstellung macht, das finde ich, das macht sie ganz überzeugend. Sie zeigt die beiden, wie sie aufgewachsen sind, wie die zusammen aquarelliert haben, was die gemeinsam gemacht haben, wen die geheiratet hat, mit wem die zusammen waren. Und sie zeigt das chronologisch. Dann sieht man eben ein Werk von Macke und dann sieht man ein Thur und dann denkt man, ach, das ist eigentlich ganz ähnlich. Und dann entwickeln die sich doch anders. Also das hat mir Spaß gemacht, um zu sehen, wer eigentlich dieser Hans Thur war. Und man reduziert Hans Thur immer auf dieses tragische Schicksal. Mit 11 Jahren, die kommen vom Spreewald, der Vater ist in Köln, kriegt eine Position bei der Viktoria-Versicherung, dann kommen die nach Köln, im belgischen Viertel, was man heute so kennt, das war damals außerhalb der Ringe, da konnten die richtig Indianer spielen und ich weiß nicht was. Und Hans Thur geht über die Ringe und dann kommt eine Pferdebahn und dann ruft ein Freund, hier, komm mal rein, das war im Sommer, und springt auf diese Pferdebahn und dann kommt der Schaffner, pfeift den runter und sagt, hier, mein Junge, runter. Der springt runter und dann kommt von der anderen Seite die andere Pferdebahn und mit 11 Jahren verliert er beide Beine. Und das ist eigentlich rührend zu sehen. Er hat dann später darüber berichtet, dass August Macke eigentlich fast jeden Tag ins Krankenhaus gekommen ist. Und er wollte nicht mehr leben. Und dann ist Macke gekommen und hat gesagt, so, pass mal auf, jetzt die Aquarellstifte. Und in dieser Ausstellung ist zu sehen, wie er dem Thur wirklich Lebensmut gemacht hat. Da sind Karikaturen dabei, wenn wir heute denken, so Macke und die Frauen und die Flaneure und in Bonner Altstadt und so und die Gärten. Da war Macke ein ganz anderer, der hat ihn wirklich zum Lachen gebracht.
Also es ist auch eine biografische Ausstellung, vielleicht auch über die biografischen Zufälle, die dann letztlich dazu führen, dass der eine vielleicht ganz bekannt wird und der andere eben gerade nicht. Kann man das verstehen in Bonn?
Ja, man kann es verstehen, wenn man in der letzten Zeit die Ausstellung gesehen hat zu August Macke und dann hat man gesehen, dass die Witwe von Macke, also Elisabeth Macke, dass die den Laden so ans Kurbeln gekriegt hat. Die ist zu den Museen gegangen und hat gesagt, hier habt ihr einen Macke und hat die geschenkt. Und was müssen Museen machen? Die müssen das hinhängen, dann wird er berühmt. Und Hans Duhr hatte niemanden. Der hatte erstmal eine uneheliche Beziehung, er hat ein Kind mit der gehabt, mit der anderen Frau, die er dann geheiratet hat, hat er 3 Töchter gehabt. Das lief aber auch alles nicht so toll, obwohl eigentlich von zu Hause ein bisschen Geld da war. Und der Vater als Versicherungsmakler hat das ganz früh gesehen, dass der das Geld kriegte für den, sozusagen für den behinderten Sohn. Aber es hat niemand für ihn die Trommel gerührt. Und es half auch nichts. Die Tochter, eine der 3 Töchter von Hans Duhr, Gisela Duhr, hat den jüngsten Sohn von Macke geheiratet und 1937. Und dann waren da eigentlich so Verbindungen, aber es hat Hans Duhr nicht geholfen.
Lassen Sie uns nochmal auf dessen Bilder gucken. Warum hätten die es verdient, dass man sie sieht?
Er ist nicht so lyrisch wie Macke. Er ist kräftig, er kann Pastos die Farbe auftragen. Man merkt zwar, die haben Van Gogh gesehen und Gauguin gesehen und die Fauve. Und die, natürlich, Macke konnte reisen. Und was macht Tour ohne Appe, also ne, mit 2 Appenbeinen? Sie können dann nicht. Der saß ja im Rollstuhl, das war auch ohne Motor. Dass der von der Welt wenig gesehen hat, das hat ihm Macke alles gezeigt. Aber er hat etwas entwickelt, was so ganz nah dran war. Warum malt er dann plötzlich Stillleben? Weil er nicht raus kann. Warum malt er dann so ein bisschen das, was er aus Bonn aus dem Fenster sieht? Also diese Straße. Und es ist ein großes Talent gewesen, der Macke überlebt hat, aber der Markt hat nicht funktioniert.
Ziemlich beste Freunde Hans Duhr und August Macke im August-Macke-Haus in Bonn. Vielen Dank, Christiane Vielhaber. Jetzt die Kulturmeldung mit Hanna Rau.
Erst vor kurzem soll Glenda Jackson die Dreharbeiten für ihren letzten Film abgeschlossen haben. Heute ist die britische Schauspielerin und Politikerin im Alter von 87 Jahren gestorben. Für die Schauspielerei hat sie die Schule abgebrochen. Der Erfolg gab ihr recht. Sie war eine der wenigen Schauspielerinnen, die mit Oscars, Emmys und einem Tony Award ausgezeichnet wurden. Den ersten Oscar als beste Hauptdarstellerin bekam sie für ihren Auftritt in dem Film Liebende Frauen. Den zweiten Oscar gab es 1973 für Melvin Franks romantische Komödie A Touch of Class, in der sie an der Seite von George Segal auftrat. Und mit Blick auf die Bettszene muss die entscheidende Frage lauten, an welcher Seite?
Would you mind getting on the other side?
What's wrong with this side?
Nothing, it's just it's more natural for me being on that side.
Well, I don't want to make an international incident out of this, but it's more natural for me this side.
Für die richtige Seite wollte sich Glenda Jackson stark machen, als sie in den 90er Jahren in die Politik ging. Als Labour-Abgeordnete setzte sie sich für eine arbeitnehmerfreundliche Politik ein, drängte Tony Blair zum Rücktritt und sprach sich gegen den Irakkrieg aus. Wann Glenda Jacksons letzter Film The Great Escaper in die Kinos kommt, ist bislang nicht bekannt. Auch der US-amerikanische Herausgeber und Lektor Robert Gottlieb ist tot. Wie das bei Lektoren so oft der Fall ist, ist sein Name nicht bekannt, nicht so bekannt wie die Namen der Autorinnen und Autoren, die er betreut hat. Dazu gehören Toni Morrison, Salman Rushdie, Robert Caro und andere literarische Schwergewichte. Außerdem war Robert Gottlieb als Ghostwriter tätig, unter anderem für Bill Clinton. Gestern ist er im Alter von 92 Jahren gestorben. Nicht die Geschichten aus Tausend und einer Nacht haben Feridun Zaimoglu beeinflusst, wie immer wieder vermutet wurde. Es waren die Märchen der Brüder Grimm. Da erscheint es nur folgerichtig, dass der experimentierfreudige Autor nun die Brüder Grimm Poetikprofessur der Universität Kassel erhält. Zum Programm der Gastprofessur gehören unter anderem eine öffentliche Poetikvorlesung und ein Poetikseminar für Studierende. Die großen Musikverlage in den USA haben Twitter wegen massiver Urheberrechtsverletzung verklagt. Das begründete der Verband der Musikverleger damit, dass Twitter das einzige der großen Online-Netzwerke sei, das sich kategorisch geweigert habe, Lizenzgebühren für die verwendeten Songs zu erheben. Für jedes unerlaubt verwendete Musikstück verlangt der Verband nun $150.000 Schadenersatz, insgesamt hunderte Millionen Dollar.
Die Kulturmeldung waren das mit Hanna Rau. Vielen Dank. Das Gebäudeenergiegesetz im Bundestag, die NATO-Verteidigungsminister in Brüssel und der ukrainische Präsident Selenskyj vor dem Schweizer Parlament. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Uns von Kultur heute gibt's in der DLF-Audiothek, wenn Sie mögen. Mein Name ist Jörg Biesler. Einen guten Abend.